Sie hören den Podcast der Hessischen Lehrkräfteakademie.
Herzlich willkommen zur heutigen langen Sonntagsfolge. Wir nehmen uns heute etwas länger Zeit, um ein relevantes Thema der Bildung zu erforschen. Wir sprechen zwei Themen an, die aktueller kaum sein könnten. Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Und letztendlich, welche Rolle wir als Lehrkräfte dabei spielen. Dafür sitzt mir in Ihrem wunderschönen Büro gegenüber Professor Nina Grünberger. Sie leitet den Arbeitsbereich Pädagogik in der Digitalität an der Technischen Universität Darmstadt. Und in ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Bildungsprozessen in einer durch digitale Infrastrukturen geprägten Welt. Und dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie in Klammern Medien Bildung zur ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigeren Entwicklung unserer globalisierten und digitalisierten Gesellschaft beitragen kann. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen, Professor Grünberger.
Danke für die Einladung.
Ja, wir haben eben schon die Begriffe Digitalisierung, Digitalität und ja, letztendlich Postdigitalität gehört. Und auch in der früheren Podcast-Folge haben wir bereits über Digitalisierung versus Digitalität gesprochen. Trotzdem glaube ich, damit wir uns alle auf diese Folge hier vorbereiten können, sollten wir den Zusammenhang zwischen Digitalisierung, Digitalität und Postdigitalität uns nochmal anhören. Könnten Sie uns sagen, warum ist die Differenzierung dieser Begriffe gerade heute so wichtig?
Das mache ich sehr gerne, weil ich auch glaube, dass eine Begriffsdefinition dieser Begriffe weitreichende Auswirkungen darauf hat, wie wir Bildung, Lernen und eben Bildung und Lernen im Kontext der nachhaltigen Entwicklung definieren. Jetzt mögen die einen oder anderen glauben, dass das wissenschaftliche Spitzfindigkeit ist, wenn wir diese Begriffe so genau versuchen zu erklären. Aber noch einmal, ich glaube, bin davon überzeugt, dass es eben nicht nur wissenschaftliche Relevanz, sondern in hohem Maße auch pädagogisch-praktische Relevanz hat und schließlich auch auf die Frage eingeht, wie wir Bildungs- und Lernprozesse zum Beispiel in Schule aufbauen oder wie Lehrkräfte mit SchülerInnen und digitalen Technologien arbeiten. Der Digitalisierungsbegriff ist, würde ich sagen, recht einfach erklärt. Es geht in den Großteilen der Konzepten zunächst um einen Wandel von A nach B, von analog zu digital. Das kann man sich am Beispiel von Formularen sich gut vorstellen oder der Kauf von Tickets für ein Event, das großteils nur noch digital erfolgt. Parallel dazu gibt es im Kontext der Digitalisierung immer eine Idee von mehr an digitaler Technologie. Beispielsweise die Frage der Ausstattung von Bildungsinstitutionen und parallel zu diesem Mehr an digitaler Technologie auch die Idee von besser, größer, schneller, neuer. Der Digitalitätsbegriff selbst hat aber im Grunde nichts mit diesem Mehr und der Frage der Ausstattung zu tun. Wir können auch über Digitalität sprechen, obwohl keine digitale Technologien im Raum sind, weil Digitalität im Grunde, man hört es schon am Begriff, auf eine Realität sich bezieht, die von digitalen Infrastrukturen geprägt sind. Ich sage meinen Studierenden immer, stellen Sie sich vor, man möchte sich aus der Digitalisierung entziehen, dann könnte es die Vorstellung geben, man macht Urlaub auf einer abgelegenen Alm, hätte das Gefühl, es gibt kein Internet, kein Strom für die Geräte und man könnte meinen, dann hat man sich aus diesem ganzen Kontext entzogen. Der Digitalitätsbegriff meint aber gerade, dass wir uns dem Ganzen nicht entziehen können, also dass wir im Zweifel auf der Alm sitzen und drüber nachdenken, dass wir gerade ein Foto machen könnten, dass wir potenziell jemanden schicken könnten, hätten wir unsere Geräte bei der Hand. Also Digitalität umfasst im Grunde die Art und Weise, wie wir durch die Welt gehen, mit Leuten kommunizieren, unseren Alltag gestalten, mit digitalen Geräten, ohne digitale Geräte. Es fließt also in die Art und Weise ganz massiv ein, wie wir uns selbst, Welt und andere sehen. Und damit wird es zu einem pädagogischen Kerncharakteristikum.
man spricht ja letztendlich auch von der Kultur der Digitalität. Und ich denke, ohne jetzt den Kulturbegriff näher definieren zu wollen, steckt da ja auch schon ganz viel drin, was Digitalität eben ist und was weit über die Digitalisierung hinausgeht.
Ganz genau. Also Kultur muss man an der Stelle tatsächlich jetzt nicht eng fassen als die Kultur Europas oder gar die Hochkultur Europas, sondern wirklich das Verständnis, wie gestalten wir das Leben. Vielleicht eine Ergänzung noch. Sie haben auch gefragt, was Postdigitalität ist. Die Unterscheidung zwischen Digitalität und Postdigitalität ist nicht so dramatisch wie jene zwischen Digitalisierung und Digitalität. Post wird häufig irritierend falsch verwendet in der Form, als wäre es eine Zeit nach der Digitalität. Das ist nicht der Fall. Ähnlich wie beim komplexen Begriff der Postmoderne meint Postdigitalität nicht eine Zeit danach, sondern gerade eben die Überspitzung dessen. Also im Kern bedeutet es die Alternativlosigkeit zu digitalen Infrastrukturen und auch, dass es so etwas wie ein Zurück nicht geben kann.
Kann man das vielleicht als kurzer Zwischengedanke damit vergleichen, dass die Generation, die jetzt vielleicht als Lehrkräfte vor der Klasse steht, sich noch an eine analogere Zeit erinnern kann, vor der immensen Digitalisierung auch und vor der Digitalität, während die Generation, die auf den Stühlen sitzt, nämlich unsere Schülerinnen und Schüler, sich das auch gar nicht mehr vorstellen können, ohne diese digitalen Medien, ohne die Rhythmisierung des Alltags, die das ja bedeutet, und die sich gar nicht vorstellen können, wie das alles ohne mal war?
Letztlich ja. Bei der Formulierung der Einteilung in Generationen zucke ich immer ein bisschen zusammen, weil das ja auch die Idee transportiert, als könnte man homogene Generationen fassen, was wir wissen, was nicht der Fall ist. Zumal impliziert das häufig den Gedanken, dass bestimmte Generationen überhaupt keine Medienbildung mehr benötigen, weil sie sogenannte Digital Natives sind. Und wir wissen, dass das auch, gelinde gesagt, Humbug ist. Jede Generation braucht das Erlernen und den kritischen Umgang mit digitalen Technologien. Und ob man da jetzt in der Elementarpädagogik damit startet oder als Erwachsener in dieses Thema einsteigt, wenn man eine ältere Generation ist, bleibt davon unbenommen. Wir brauchen diese kritische Bildung auf allen Ebenen und die Komplexität digitaler Infrastrukturen, wie wir sie gegenwärtig haben, machen das noch einmal viel, viel dringlicher.
Gerade das, was Sie eben zuletzt erwähnt haben, erinnert mich an einen zweiten Begriff, der Ihr Forschungsfeld ja auch beinhaltet, nämlich die Nachhaltigkeit. Also dass wir in einer Welt groß werden, aber eben lernen müssen, kritisch zu sein und zu hinterfragen. Und dass wir das als Lehrkräfte unseren Lernenden auch beibringen müssen, wie man eben kritisch damit umgeht und wie man letztendlich ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin wird in Bezug auf beides. Jetzt aber stellt sich mir die Frage, wir haben diese beiden Begriffe Digitalisierung oder alle drei, Digitalisierung, Digitalität und Nachhaltigkeit als unumgängliche Megatrends in unserer Zeit. Aber entsteht daraus nicht ein Spannungsfeld, wenn wir jetzt an Digitalisierung denken, alles wird digital versus wir sollten doch nachhaltig leben, oder entsteht da doch eine produktive Verbindung? Wie sehen Sie das?
Sie sprechen ja mit einer Wissenschaftlerin und WissenschaftlerInnen machen es immer noch komplexer. Also wir haben nicht nur den Begriff der Digitalisierung und der Digitalität. Sie fragen jetzt nach der Nachhaltigkeit. Leider müssen wir auch den Nachhaltigkeitsbegriff definieren. Und insbesondere dahingehend, dass wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, wir im Grunde immer eine nachhaltige Entwicklung meinen. Also die Erforschung der Vergangenheit, naturwissenschaftlich, kulturtheoretisch, philosophisch im Hinblick auf das, wie wir in der Gegenwart leben, mit der Idee, wie könnte es zukünftig anders werden. Und jetzt haben wir unterschiedliche Nachhaltigkeitsdefinitionen und Dokumente, an denen wir uns orientieren können. Die allermeisten von uns haben irgendwann mal schon die Sustainable Development Goals, die sogenannten SDGs, gehört, weil sie einfach im Moment die prominentesten sind. Die SDGs bauen aber auf etwas auf, was A, schon ein viel längerer Diskurs ist. Und ein ganz zentrales Dokument, das die wenigsten kennen, ist das sogenannte Brundtland-Report-Bericht. Das ist ein älteres Dokument. Was mit diesem Bericht einhergeht, ist, dass wir eben nicht nur über Nachhaltigkeit als Umweltschutz nachdenken, also ökologische Nachhaltigkeit, sondern im Kern auch soziale Nachhaltigkeit. Und wir landen im Grunde bei den drei Kernsäulen nachhaltiger Entwicklung. Nachhaltige Entwicklung ist immer nur dann eine nachhaltige Entwicklung, wenn sie gleichermaßen ökologisch ist, Natur, Umwelt, Klimaschutz, ökonomisch, und zwar nicht nur kapitalistisch gedacht, sondern die Art, also die Frage nach dem Wirtschaften, nach dem Haushalt und schließlich die soziale Perspektive. Und wenn wir jetzt digitale Technologien, Digitalität und nachhaltige Entwicklung miteinander verknüpfen, dann erscheinen für mich immer vier Ebenen ganz zentral. Vier Ebenen, die sich daraus kristallisieren, die dann das, was Sie als Spannungsfeld oder Ambivalenz beschrieben haben, nochmal präzisieren. Ich gehe auf diese vier Punkte ganz kurz ein, wenn es passt. Das eine ist, das, was ich glaube, dass Sie auch thematisiert haben, ist, digitale Technologien bergen eine Herausforderung für nachhaltige Entwicklung, indem wir seltene Erden brauchen, um die Geräte zu bauen, indem unser Elektroschrott irgendwo landet, indem planetare Ressourcen wie auch menschliche Ressourcen ausgebeutet werden, indem wir Ungleichheitsdimensionen reproduzieren. Wir sehen also A, ein Problem. Wir sehen aber B, gleichzeitig, dass digitale Technologien zu einer Lösung beitragen können. Das ist jetzt der Fachbegriff ist Technosolutionism, also die Idee, Technik könnte unsere Probleme lösen. Und ich würde sagen, so ein uniformer Gedanke, Technik bringen Lösung, kann man stark kritisieren, aber dem auch was abgewinnen. Klar kann digitale Technologie auch was lösen. Der dritte Bereich ist aber die Frage, wie nehmen wir unsere Erde überhaupt erst wahr? Wie generieren wir einen Blick auf unseren Planeten? Und letztlich baut das auch auf Technologie auf. Wir müssen irgendwo Daten sammeln. Wir visualisieren diese Daten, um eine Idee von Klimawandel zum Beispiel zu bekommen. Also wir brauchen digitale Technologien, um nachhaltige Entwicklung oder nicht nachhaltige Entwicklung zu dokumentieren. Und der letzte Punkt, der vierte Punkt, ist die Frage der Kommunikation. Wir sprechen hier über Nachhaltigkeit mit Hilfe digitaler Technologie. Und die große Diskussion oder die große Auseinandersetzung zu nachhaltiger Entwicklung wäre ohne digitale Technologie gar nicht so vorangeschritten, wäre aber auch nicht so komplex geworden, Stichwort Desinformation und Desinformationskampagnen, die eben auch gezielt gestreut werden gegen nachhaltige Entwicklung. Wir sehen also, es ist leider noch komplexer, als man glaubt.
Aber immerhin nicht nur schlecht. Das ist ja nochmal eine gute Nachricht. Und wenn es jetzt gerade um diese gesteuerte und gezielte Desinformation geht und um Fake News, bringt uns das unweigerlich zu unserem Hauptpunkt heute, nämlich der künstlichen Intelligenz, die genau das ja auch nochmal intensiviert hat. Jetzt haben wir gehört, es ging vor einem halben Jahr ungefähr die Schlagzeile durch die Medien. Hören Sie auf, nett zur KI zu sein. Das ist nicht nachhaltig. Und es vergeudet oder verschwendet Energie, es verschwendet oder verbraucht Wasser. Inwiefern ist denn jetzt dieser rasante Aufschwung von KI sinnvoll? Und hat auch neue Potenziale eröffnet, gerade wenn wir auch an die verschiedenen Säulen der Nachhaltigkeit denken, fällt mir persönlich da sogar schon viel ein. Oder ist es doch, hat es uns zurückgeworfen in unseren Bemühungen?
Naja, ich glaube, dass diese Frage wiederum auf unterschiedlichen Ebenen beantwortet werden kann. Die Frage von seid nicht nett zur KI, das bringt nur CO2-Emissionen, die würde ich so beantworten, dass wir eben keine genauen Studien oder ich keine genauen Studien vorliegen habe oder kenne, die eben dieses komplexe Zusammenspiel eruieren. Also wir wissen, dass KI-Serverfarmen und Rechenzentren unglaublich viel Energie verbrauchen und CO2-Emissionen ausstoßen. Wir gehen aber davon aus, in dieser Denke von Zeit doch nicht zur KI, dass der Großteil der KI-Anwendungen von sozusagen individuellen Nutzenden genutzt wird, indem wir generative KI-Tools, die wir jetzt nicht beim Namen nennen, verwendet werden. Was aber nicht mitgedacht ist, ist oft, in welcher Form KI-Technologie eben auch für die Erforschung eben wiederum von Klimawandel oder der Verlust der Biodiversität eingesetzt wird oder für eben Möglichkeiten, eben Technik oder andere Prozesse für nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Das gerät in der Diskussion immer ein Stück weit aus dem Blick. Und jetzt kann man die Frage stellen, warum ist das so? Und das ist der Punkt, der uns am meisten beschäftigt. Logisch, es geht bei uns ja um kulturtheoretische Fragen. Was wir wahrnehmen, ist, dass der enorme Hype rund um KI in erster Linie das Thema der Nachhaltigkeit in der öffentlichen und auch in der wissenschaftlichen Debatte an den Rand gedrängt hat. Das ist jetzt bedauerlich, könnte man sagen. Es war aber auch nicht wahnsinnig unerwartet. Warum? Ich würde da zwei Dinge in die Diskussion einbringen. Das eine ist die Frage von Lobbyismus. Wer hat wie viel Kraft und Macht, die eigenen Interessen in der öffentlichen Debatte voranzustellen? Wie viel Geld steckt hinter den Märkten und wer hat welches Interesse? Das ist das eine. Und Wissenschaft ist dann auch nicht von dem ganz frei. Es werden ja Ausschreibungen formuliert, auf die wir uns für Drittmittel bewerben, die dann unsere Forschung ein Stück weit auch nicht beeinflusst, aber prägt. Also wir sehen ein Zurückdrängen von KI durch die Art und Weise, wie wir drüber sprechen. Ich meinte schon, das ist jetzt nicht wahnsinnig neu. Es gibt, finde ich, eine sehr spannende kulturtheoretische Diagnose von Ingolfur Blüdorn über die nachhaltige Nichtnachhaltigkeit. Und der beschreibt ziemlich genau, in welchen Wellen die Gesellschaft sozusagen den Ruf von 5 vor 12 oder 5 nach 12 formuliert, es eine Art Hype in der Diskussion um nachhaltige Entwicklung gibt, der dann aber wiederum abflaut für ein paar Jahre und dann erneut entfacht wird. Jetzt ist die Frage, wo stehen wir gerade und warum nimmt offensichtlich das Thema der nachhaltigen Entwicklung gerade auch ab?
Wo stehen wir denn gerade? Was ist Ihre Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass wir zunächst im Kontext von nachhaltiger Entwicklung und BNE die Rufe hatten, wie man richtig leben könnte, was das Richtige sei. Das ist gewichen zu der komplexen Frage, dass wir zunächst erörtern müssen, was ein richtiges Leben sein könnte. Wir haben es also ein Stück weit aufgeweicht. Und ich glaube, und da gehöre ich dazu, wenn wir darauf pochen, dass man die Komplexität ernst nimmt, dass das dann für ganz viele nicht in dem Maße greifbar wird, weil es einfach nicht so einfach ist umzusetzen. Und damit wird es schwerer umzusetzen und auch unattraktiver umzusetzen. Liegt aber leider in der Sache.
Ja, was uns als Lehrkräfte dann doch wieder vor eine ganz große Hürde stellt, wenn es komplexer wird, wenn es nicht greifbar wird, weil genau das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, die Welt greifbar und erlebbar zu machen für unsere Lernenden. Und jetzt würde ich doch gerne für die Schule die Nachhaltigkeit genauso wie die künstliche Intelligenz doch wieder ins Spotlight rücken. Aber wie gelingt mir das als Lehrkraft? Wie kann ich diese beiden Themen doch für meine Lernenden in ihrer Komplexität oder eben runtergebrochen greifbar machen?
Also das eine, was man vielleicht vorwegnehmen kann, ist, dass die Zusammenführung dieser Themen A nicht neu ist und B es unterschiedliche Materialien auch gibt. Also wäre ich Lehrkraft, würde ich zunächst mal recherchieren, was es so gibt, um das Rad nicht neu erfinden zu müssen. Das zweite ist, glaube ich, ganz zentral, dass wir in diesen Themen eben alle Forschende und Erkundende sind. Also ich begebe mich mit meinen SchülerInnen, egal auf welcher Stufe die sind, im Grunde in einen gemeinsamen Austausch und einen Forschungsprozess, um zu eruieren, wie zeigt sich denn KI und nachhaltige Entwicklung im ganz Konkreten im Lebensalltag, um dann die Frage zu stellen, können wir und wo können wir unser eigenes individuelles Medienhandeln überhaupt anpassen? Man kommt dann zu dem Punkt, dass man das nur bedingt anpassen kann. Und an der Stelle grenzt die Thematisierung von Medienbildung und nachhaltiger Entwicklung ganz massiv an Themengebiete der politischen Bildung. Denn dann geht es darum, wer sind denn die Personen oder Akteure oder Institutionen, die was machen könnten. Das heißt, der erste Schritt wäre gucken, was gibt es und sich nicht vorschnell von der Komplexität und vielleicht auch der Bürde dieses Themas abbringen lassen und B, sich selbst als Lehrkraft gemeinsam mit den SchülerInnen, auch wenn es manchmal schwer ist, als Forschende zu verstehen. Ein Nachsatz noch, das betrifft auch uns Hochschulforschende. Das ist nicht nur etwas, was Lehrkräfte in der Schule als Aufgabe haben. Wir haben hier die interdisziplinäre Vorlesung Bildung zur verantwortungsbewussten Digitalisierung. Ich habe mal gezählt, wir haben 40 verschiedene Studiengänge, die gleichzeitig in der Vorlesung sitzen. Das bedeutet, dass ich als Professorin für Pädagogik einen bestimmten Blick drinne habe. Aber wenn da Personen sitzen, die jetzt gerade Informatik im Master studieren und KI-Tools selbst entwickeln oder Personen aus der Umweltwissenschaft oder aus der Politikwissenschaft, dann treten wir gemeinsam in diesen Diskurs ein und ich muss als Professorin bei manchen Themen sagen, danke, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und ich denke, diese Haltung braucht es in schulischen Kontexten ebenso.
Ja, und die Interdisziplinarität letztendlich auch, ne? Und fächerverbindend zu denken und zu lernen.
Ganz genau.
Ja. Wir haben jetzt gerade gehört, was das für meine Planung und meine Einstellung zu Unterricht als Lehrkraft bedeutet. Aber was bedeutet es denn für Schule und für die Strukturen im Unterricht im Speziellen?
Das ist eine schwere Frage. Also ich würde mal sagen, man müsste definieren, welche Schule, welches Bundesland, welches Fach, wie viele Ressourcen, all diese Fragen, denn seien wir uns ehrlich, an dem hängt ganz viel, wie Unterricht schließlich gestaltet wird und gestaltet sein kann. Es gibt in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Aktivitäten rund um sowas wie Fächer zum Thema digitale Grundbildung und Medienbildung. Das ist jeweils ein Stück weit anders, je nach Bundesland oder auch Land. Da würde ich sagen, das ist ein guter Ansatzpunkt. Da sind die Themen auch stark verortet und in vielen der Lehrpläne oder der Konzepte ist auch, wie Sie schon gesagt haben, die Interdisziplinarität angelegt. Ich würde immer sagen, man muss an der Stelle eben informatische Grundbildung, das Verstehen, wie funktioniert denn das Ganze überhaupt, mit so etwas wie kritischer Medienbildung verknüpfen und dann eben auch versuchen, hier die Verbindungslinien zu den anderen Fächern ziehen. Das hängt aber, wie gesagt, stark vom Schultyp ab, vom Schulstandort ab, von den eigenen Fächern und so weiter und so fort. Letztlich haben wir so gut wie in allen Bundesländern die Aufforderung, dass wir in allen Fächern so etwas wie Medienbildung integrieren, Medienbildung in einer digitalen Welt. Also ich würde sagen, angesichts der Rahmenbedingungen mit dem Wissen, dass die Rahmenbedingungen jeweils unterschiedlich sind, können so gut wie alle Lehrkräfte in allen Fächern diese Themen zumindest ansatzweise besprechen.
Ja, hier in Hessen haben wir zum Beispiel auch das Fach Digitale Welt. Da werden wir uns in einer gesonderten Podcast-Folge nochmal genauer mit beschäftigen. Digitale Welt ist bisher nur in einigen Schulen angeboten für die Klassen 5 und 6. Wir haben aber seit ein paar Monaten auch Online-Videos, die man in allen Fächern, in fast allen Jahrgangsstufen einsetzen kann zu einzelnen Themen der Informatik. Aber da wird es in einer gesonderten Folge nochmal Informationen zu geben. Frau Grünberger, wenn Sie jetzt eine Botschaft an die Lehrkräfte hätten, wir haben gerade gehört, in fast allen Schulformen, in allen Fächern sind wir eigentlich auch dazu angehalten, dieses Thema zu integrieren in unseren Unterricht. Hätten Sie einen Tipp, einen Hinweis, wo Lehrkräfte anfangen könnten?
Wo anfangen ist schwer. Irgendwie anfangen ist wichtig und sich dann nicht entmutigen lassen, weil wenn man sich in diese Themen eingräbt, wird es eben immer komplexer. Man bewegt sich auch in Themengebiete, die manchmal nicht große Freude bereiten. Also würde ich allen Lehrkräften oder allen Personen, die sich damit beschäftigen, gleich von Anfang an den Tipp geben, den Optimismus trotzdem nicht zu verlieren. Das kann nämlich am Weg durchaus passieren. Beschäftigt uns auch hier, wie können wir mit diesen durchaus schweren Themen umgehen, ohne den Optimismus zu verlieren oder den Realismus zu verlieren und sich da auf den Weg zu machen, aber gleichzeitig sich dem bewusst zu sein, dass man sich A selbst und B auch die Lernenden mit Themen konfrontiert, die eben nicht gerade glücklich machen. Das, glaube ich, muss man mitnehmen.
Und letztlich dann ja auch gemeinsam lernen, damit umzugehen und das auszuhalten.
Ja, aushalten nicht in Form von Schweigen, sondern eben überführen in, wie auch immer, Aktivismus. Der kann ja auch ganz klein sein. Das muss nicht immer die Revolution sein.
Ja, Ich habe eben schon die Videos zum Thema digitale Welt erwähnt. Man kann beispielsweise auch, das habe ich zumindest getan für meinen Unterricht, auf 17 Ziele, also 17 und dann ziele.de gehen. Da findet man nochmal den Überblick über diese SDGs. Und da gibt es tatsächlich auch ganz, ganz praxisorientierte Anregungen, was man in der Schule machen kann, in kleinem und in großem Rahmen. Das nur nochmal für die Zuhörenden als kleine Empfehlung meinerseits. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich möchte aber hier in dieser Folge enden, so wie wir in allen großen Folgen enden, und zwar mit der kleinen Frage. Denken Sie sich mal in die Schule im Jahr 2050. Welche drei Worte kommen Ihnen da spontan in den Sinn?
Ich versuche es auch optimistisch zu formulieren. Ich könnte natürlich wahnsinnig dystopisch antworten, das tue ich nicht. Ich bleib jetzt mal optimistisch. Ich glaube, dass Schule wahnsinnig problembasiert wird. Also wir den Fächerkanon auflösen und uns realen Problemen widmen, die interdisziplinär erarbeiten. Und das dritte Wort ist sowas wie Mobilität und Flexibilität außerhalb der bestehenden Rhythmen und Strukturen, die wir jetzt gerade massiv haben. Ja.
Vielen, vielen Dank, Professor Grünberger, für die inspirierenden, spannenden Themen und Worte, die Sie heute für uns hatten. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir Mut haben sollten.
Absolut.
Und dass wir gemeinsam arbeiten sollten, sowohl im Kollegium als auch mit unseren Schülerinnen und Schülern als Lernbegleitung, aber eben gemeinsam den Weg bestreiten, und dann ist es, denke ich, machbar.
Ganz genau. Ja. Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörenden, ich hoffe, auch Sie konnten aus diesem Gespräch wertvolle Impulse mitnehmen für Sie selbst, Ihr Kollegium, Ihren Unterricht. Und dann danke ich Ihnen fürs Zuhören. Bis morgen.